Und dafür bete ich, Heiliger Geist, dass du Aarons Worte benutzt, unsere Herzen, dass sie bereit sind für dein Wort, dass wir hören können, was du uns heute zu sagen hast. Amen.
Amen. Guten Morgen. Es war eine schwierige Woche. Für uns bei Juden für Jesus, wir haben zwei Arbeitszweige in der Ukraine, einmal in Kiew und einer in Odessa. Ihr könnt euch vorstellen, dass sie das nicht leicht haben im Moment. Und von unserer russischsprachigen Mitarbeiter, die hier sind, die denken natürlich auch an ihren Freunden und Familie. Einer hat eine Gemeinde gegründet in Kiew. Er sorgt natürlich jetzt für die Gemeinde, er ist hier. Das ist wirklich nicht leicht gewesen. Wir versuchen im Moment, einer alten Frau zu helfen, raus aus der Ukraine zu kommen. Also wir brauchen eure Gebete im Moment sehr. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zur Seite steht. Es gibt auch aber gute Nachrichten, wie Birol schon angedeutet hat. Einen 99-jährigen jüdischen ukrainischen Mann ist zum Glauben gekommen an Jesus. Halleluja. Ja. Es ist eigentlich schwierig zu wissen, was man an einem solchen Sonntag sagen kann. Es gibt natürlich viel, was man aus der Bibel lesen kann. Aber teilweise denkt man, es gibt keine Worte. Es gibt keine Worte dazu. Und manchmal muss man einfach komplett zurückkommen zu den Basics, zu dem Wesentlichen und fragen, wer ist Gott? Wer ist dieser Gott? Weil ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in Krisensituationen kommen wir viel mehr an unseren Grenzen und dann müssen wir zurück zu diesem Gott kommen. Wenn es alles gut geht, dann schaffen wir das selber, oder? Stimmt auch nicht, aber das ist das, was wir denken. Aber heute möchte ich eigentlich über das Wesentliche sprechen. Wer ist Gott? Und wer bin ich? Weil wenn diese furchtbaren Situationen passieren, sei es mit Terroristenangriffen oder sei es tatsächlich offener Krieg, wie es im Moment ist, dann stellen wir uns die Frage, ist Gott wirklich groß? Ist er wirklich groß genug? Oder wir kommen zu einem falschen Schluss. Er ist nicht eingegriffen hier in diese Situation. Er hätte natürlich diesen Krieg verhindern können, ganz einfach. Aber er hat es nicht gemacht. Und vielleicht verunsichert das uns teilweise. Und wir denken, ist Gott wirklich so groß? Ist er wirklich so, wie er sich in der Bibel beschreibt? Oder habe ich mich getäuscht? Wer ist Gott? Wer ist dieser Gott? Es ist eine komische Frage, hier in die Gemeinde zu stellen, oder? Wer ist Gott? Das ist halt so diese grundlegende Frage. Es ist, als ob man das wissen muss, bevor man reinkommt. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Weil hier in der Gemeinde sollen wir Gott ja besser kennenlernen. Dies ist eine grundlegende, wesentliche Frage, weil wie ich diese Frage beantworte, beeinflusst auch, wer ich bin als Mensch. Denn seine Identität und meine Identität sind verbunden und es gibt nichts, was wir tun können. Wir können ohne ihn nicht existieren in dem Sinne und eine Identität finden. Also wie ist dieser Gott? Wer ist er? Ist er gut? Vielleicht ist er doch böse oder schlecht. Ist er wirklich allmächtig? Allwissend? Allliebend? Wir schauen, was die Bibel über diesen Gott sagt. Jesaja 40, 12 bis 17. Ich lade euch ein, die Wörter einfach zuzuhören, vielleicht mit geschlossenen Augen an euch das vorzustellen, bildlich. Wer hat das Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und den Himmel abgemessen mit der Spanne? Und wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst und die Berge mit der Waage gewogen, die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn ermessen? Und wer ist der Mann seines Rates, den er unterwiese? Mit wem beriet er sich, dass der ihm Einsicht gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechtes und ihn Erkenntnis gelehrt und ihn über den Weg der Einsicht unterwiesen hätte? Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer und wie Staub auf der Waagschale. Siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Und der Libanon, der größte Wald damals, größte, bekannteste Wald, reicht nicht hin zum Brennholz. Und sein Wild, seine Tiere, reichen nicht hin zum Brandopfer, weil er ist so würdig. Alle Nationen, Russland, Ukraine, Deutschland, sind wie nichts vor ihm und gelten ihm als nichtig und leer. Versteht ihr, was wir gerade gehört haben oder gelesen haben? Das ist ein Gott, wo niemand ihm was sagen kann. Keiner kann ihm beraten oder ihm eine bessere Idee geben. Wir versuchen das manchmal, ist ja klar. Ich finde mich oft in dem, dass ich bete, Gott, bitte mach dieses und jenes und das und das und das, weil ja mein Intellekt ist ja viel größer als Gottes Intellekt. Ich verstehe die Welt ja viel besser, deswegen muss ich ihm ein bisschen dabei helfen. Nein! Kein Mensch muss ihm was sagen, er ist allwissend. Die Sachen, die wir für groß halten, ganze Nationen, wenn wir ganz ehrlich sind, halten wir Berlin auch für ziemlich groß, ne? 4 Millionen Menschen, ja, ist ziemlich, ziemlich groß. Und er sagt, nein, ganze Nationen sind wie ein Stäubchen. Stäubchen, ich kann es nicht einmal halten, es ist so klein für ihn. Versteht ihr, was ich meine? Habt ihr diesen Blick jetzt bekommen, von wie groß er ist? Der große Gott. So nennt er sich, der große Gott. Sogar die Milchstraße, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, die Milchstraße unserer Galaxie, was so eigentlich so groß ist für uns. Und da nebenan gibt es halt tausende andere Galaxien und so. Und trotzdem, er ist auch der Gott, der die kleinste Atom geschaffen hat. Dieser Gott, dieser große Gott, mit einer Augen für Details, mehr als wir uns vorstellen können. Aber wie offenbart er sich in der Bibel, dieser Gott? Erstmals auch durch seinen Namen. Mose kann uns mehr über Gott herauszufinden. Dieser Mose, der versucht hat, das jüdische Volk aus Ägypten zu führen in seine eigene Kraft, und es hat gescheitert. Und dann ist er rausgegangen in der Wüste, hat 40 Jahre dort gelebt und plötzlich am Ende, wo er denkt, ach, ich bin einfach ein Loser, ich habe versagt, dann kommt er zu einem Berg, der Berg Sinai, und Gott begegnete ihn höchstpersönlich in diesem brennenden Dornbusch. Und Mose stellt eine sehr interessante Frage an Gott. Er sagt, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, Ehye Asher Ehye, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ich bin, der ich bin, Ehye Asher Ehye auf Hebräisch. Oder man kann es auch übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde. Oder ich bin immer der, der ich immer bin. Und Gott, wenn er sich vorstellt, hat nicht gesagt, ich bin gut, ich bin gnädig, ich bin groß. Er sagt nur, ich bin. Ich bin. Der ist der Gott, der ist. Die Essenz von des Lebens, das ist, wer er ist. Er ist der Gott, der ist. Und wir brauchen keine, natürlich verwenden wir Adjektiven so wie gut oder groß oder gnädig, um ihn zu beschreiben. Aber seine Kernessenz ist, er ist der Gott, der ist. Und später versucht Johannes das zu erklären. Und ich merke selber, wenn ich versuche, das rüberzubringen, man findet die Wörter nicht, um diesen Gott zu beschreiben. Johannes sagt, durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort Gott, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Leben selbst war in ihm. Der ist der Gott, der ist. Und wenn er nicht ist, dann sind wir auch nicht. Und dann gibt es das auch nicht. Weil er ist der Gott, der ist, der ich bin. Und später, das finde ich noch krasser, später positioniert er noch mehr und sagt, mein Name ist Immanuel. Gott ist mit uns. Der ist der Gott, der ist. Aber dann sagt er, ich gehe zu einem Location und meine Location ist mit euch. Ich bin der Gott, der mit euch ist. Später, nachdem Mose uns aus Ägypten herausgeführt hat, kommt er zurück zu Sinai, zu dem Berg. Und er sagt Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und wir kommen zu einer Bibelstelle, die ich gerne beschreibe als Gottes Unterschrift. Das war nicht übrigens, die sind nicht meine Wörter, ich habe es von jemandem anders geklaut. Aber ich finde es so passend. Und Moses sagte, zeig mich deine Herrlichkeit, Gott. Und Gott sagt, du verstehst es nicht, Mose. Ich kann das nicht tun, sonst würdest du sterben. Aber du darfst mich von hinten sehen. Und dann geht er müde vorbei oder vorüber und er ruft raus einfach eine Beschreibung über, wer er ist. Er stellt sich vor, aber in größere Details. Er sagt, der Herr, Gott. Und übrigens, wo steht der Herr, das ist Gottes Name. Der Gott, der ist, der ich bin. Der Gott, der immer ist. Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt. Aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Und durch die Bibel hindurch, das ist eine Reise mit Gott. Wir entdecken, wer dieser Gott ist. Vom Anfang, der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, jetzt zu Mose, wo Gott Mose offenbart, wer er ist. Dieser Gott, der auf der einen Seite barmherzig und gnädig ist, auf der anderen Seite keine alte Opa im Himmel, der Süßigkeiten an den Kindern gibt, egal was passiert, sondern heimsucht, sogar an den Kindern und Kindeskindern. Und später im Neuen Testament kommt diesen Gott zu uns, Immanuel, der Gott, der ist, aber der Gott, der mit uns ist. Und da haben wir eine krasse Aussage von Paulus im Kolosser, wo er sagt, Jesus, als er zu der Erde gekommen ist, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Dieser Gott, der alles geschaffen hat, was wir gerade in dem Video gesehen haben, der größer ist als dem Ganzen und das kann ich nicht kapieren. Also theoretisch, intellektuell, ja, okay, Gott ist außer allem, aber das ist so groß. Er kommt zu uns und macht sich ganz klein. Und Paulus sagt, der ist das Bild der unsichtbaren Gottes. Der Gott, den man nicht sehen konnte, kann man plötzlich sehen in Jesus. Darum war es so wichtig, dass Jesus zu uns gekommen ist und für uns gestorben ist. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort, das alles geschaffen hat. In ihm ist Leben und Leben ist in ihm und wir sind in ihm und Leben ist in ihm. Blablabla. Wurde Fleisch und wohnte unter uns. Da stellt sich dann die Frage, wenn Gott so wirklich so ist, dieser Gott, wer bin ich? Dies sind die existenziellen Fragen, die wir uns teilweise stellen, oder mindestens ich. Wer bin ich? Was tue ich hier? Warum bin ich hier? Was ist meine Identität? Und Identität ist was ganz Komplexes. Und es ändert sich ständig. Wie definierst du dich? Bist du Deutscher oder Berliner, Berlinerin, Ossi vielleicht, Wessi? Oder sonst noch was? Wo finden wir unsere Identität? Wie gesagt, unsere Identität ist so komplex. Vielleicht ist es verbunden mit einer Nation oder mit einem Land, mit unserem Beruf, mit unserer Arbeitsstelle. Ich bin Musiker oder ich bin, keine Ahnung, bin Direktor oder ich bin dieses oder jenes, Pastor. Deine Identität hat was zu tun mit deiner Rolle in der Familie. Erster, zweiter, dritter Geborene in der Familie. Oder Vater oder Mutter oder Sohn oder Tochter, Tante. Deine Rolle in der Gesellschaft. Arbeiterklasse, Arbeiterschicht, Mittelschicht, Oberschicht, was auch immer. Das hat zu tun mit dem, was du gerne tust, mit deinen Aktivitäten. Ja, ich bin Fußballer oder was auch immer. Und natürlich hat es was zu tun mit deinem Glauben oder mit deiner Religion. Wie definierst du dich? Unsere Identität ist vielschichtig und vielfältig und es ist immer im Fluss. Es ändert sich ständig. In meinem Leben bis jetzt war ich Single, verlobt und verheiratet. Was bin ich denn? Bin ich eine Single-Person? Bin ich eine verlobte Person oder bin ich eine verheiratete Person? Ich bin alle drei gewesen. Ich bin jetzt Vater, aber davor war ich nicht Vater. Bin ich dann Vater oder nicht? Beides. Es ändert sich ständig. Ich wohne jetzt in Berlin, aber davor wohnte ich in Budapest und davor in England. Es ändert sich ständig, unsere Identität. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir einen Anker haben, weil unsere Identität immer im Fluss ist. Das ist flüssig, unsere irdische Identität. Das ändert sich ständig. Und um diesen Anker zu verstehen, müssen wir zurückgehen zu Mose bei diesem brennenden Dornbusch. In 2. Mose 3, 11 bis 12 lesen wir über eine Frage, die Mose Gott stellt. Also Gott sagt zu Mose, du wirst mein Volk raus aus Ägypten führen. Und Mose sagte, Entschuldigung Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israels aus Ägypten herausführen sollte? Da sprach Gott, ich werde ja mit dir sein. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Gottes Antwort ist lustig, oder? Also nicht das Antwort, was ich gegeben hätte. Oder vielleicht wir. Vielleicht mit der Mentalität hier in Deutschland, vielleicht hätten wir gesagt, hey Mose, das ist Quatsch, du bist super, du schaffst das. Ja? Du schaffst das. Komm Mensch. Was ist Gottes Antwort? Ich finde es so verrückt. Wer bin ich, Gott? Du bist mit mir. Du bist mit mir. Gott geht nicht da rein in Mose, in die Identität von Mose und sagt, hey, es macht nichts, also du bist ein super Mensch, ich habe dich ja geschaffen, du wirst es hinkriegen. Nein, er sagt, ich bin ja mit dir. Hallo. Ist egal, wer du bist. Ich bin mit dir. Das ist das Wesentliche und das Wichtige. Wir sind, wie wir sind, weil er ist, wer er ist. Gott gibt Mose eine Berufung in diesem Moment. Und Gott gibt uns auch eine Berufung. Er hat uns nicht umsonst geschaffen. Du bist hier auf dieser Erde mit einer Berufung, aber deine Berufung ist so verknüpft mit Gott, dass du das ohne Gott nicht schaffen kannst. Aber mit Gott, natürlich wirst du das schaffen. Er ist ja mit dir. Und wenn wir unsere Identität in ihm finden, genauso wie Mose seine Identität in Gott gefunden hat, müssen wir uns keine Umstände mehr fürchten. Wir müssen keine Angst haben, wenn unsere irdische Identität sich total verändert. Wir müssen keine Angst haben, wenn eine Rakete kommt auf unsere Wohnung und wir müssen raus aus unserem Land fliehen und in einem anderen Land als Flüchtling. Warum? Weil er immer noch mit mir ist. Es ist egal, wo meine Location ist. Es ist egal, ob ich eine Staatsbürgerschaft habe, ja oder nein. Das ist nicht, was wichtig ist. Es ist egal, ob ich ein Bein verliere. Warum? Weil er immer noch mit mir ist. Und meine Identität, meine Kernidentität, wer ich bin, das muss in ihm sein. Sonst wenn nicht, dann bin ich der Narr, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Weil irgendwann kommt das Regen. Und irgendwann geht das Haus kaputt. Genau das ist das, was Jesus damit sagen möchte. Wenn unsere Kernidentität in ihm ist, dann ist es egal, was passiert. Und bitte versteht mich nicht falsch. Ich mag hier nicht sagen, dass es nicht schmerzhaft ist, dass es nicht wehtut oder dass die Leute einfach, ja, komm, sie sollen einfach weitermachen. Nein. Aber Gott ist dann halt mit uns in diesem Leiden. Paulus versucht wiederum Worte zu finden, um diese Identität zu erklären. Und er sagt, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Messias in Gott. Wenn der Messias euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Also du bist gestorben, aber der Messias ist auferstanden. So, du bist mit ihm auferstanden und weil du in ihm ist und er in dir, dann, wenn er dann offenbart wird, dann wirst du offenbart und du wirst verherrlicht, weil er verherrlicht wird. Boah. Er versucht, Worte zu finden, um etwas zu erklären, was eigentlich nicht zu erklären ist. Aber das Wesentliche hier ist, wenn wir mit ihm sind, ist alles okay. Und wenn du alles andere vergisst von was ich heute gesagt habe, dann denk dran an diesem einen Punkt. Wenn du mit ihm bist, dann ist alles okay. Egal, was durch deine irdische Identität passiert. Anders gesagt, wiederum Paulus, ein anderes Bild. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus, den Messias, erwarten als den Retter. Teilweise fühlt es sich nicht an, aber wir sind Fremde hier auf dieser Welt. Für mich ist es ganz leicht, weil ich 3 verschiedene Staatsbürgerschaften habe. Das heißt, ich bin nirgendwo zu Hause und ich bin überall zu Hause. Aber wenn du hier bist und du hast diese deutsche Staatsbürgerschaft, du hast eigentlich eine zweite. Und deine zweite Staatsbürgerschaft ist viel besser als die deutsche Staatsbürgerschaft. Keine Beleidigung gemeint an meinen lieben deutschen Freunden. Unser Bürgerrecht ist wo? In Deutschland? Nein, im Himmel, ist viel besser. Ist viel besser. Und im Moment, vielleicht sitzen wir hier in unserer Gemeinde und es ist schön gemütlich und so, aber stell dir vor, du bist mitten in Ukraine. Du bist in einem Bunker irgendwo und du weißt nicht, ob du morgen wirklich ein Land haben wirst. Ob das tatsächlich immer noch Ukraine heißt. Mit dieser Fahne und so weiter und so fort. Meine Eltern haben das erlebt. Das Land, wo sie hineingeboren sind, heißt nicht mehr so, wie es damals gehießen hat. Die Kultur hat sich geändert. Die haben kein Land mehr. Es kann sein, dass Leute in der Ukraine werden kein Land mehr haben. Aber wenn sie in Gott sind und Gott ist in ihnen, dann haben sie ein Land. Und dann haben sie eine Staatsbürgerschaft. Und dann haben sie einen Reisepass, was viel mehr bringt, als das, was sie im Moment haben. Ich habe diese Botschaft genannt, der große Gott und das kleine Ich. Und der letzte Teil ist, wie passt es zusammen? Ich habe schon angedeutet, wir sind in ihm, er ist in uns, das ist wichtig. Aber wir müssen auch schauen, was passiert, wenn wir nicht in ihm sind. Ich war vor kurzem in Ägypten und ich dachte nie, dass ich in meinem Leben nach Ägypten komme. Aber es war wunderschön, sehr, sehr schönes Land, sehr liebes Volk. Und der Nil ist ja am Zentrum von dem Leben in diesem Land. Und ich war mit einer Gruppe Menschen und wir waren dann auch der Nil und haben dann sind ein bisschen hin und her gereist. Und was mir total aufgefallen ist bei Ägypten, man kann das in dem Bild sehen, der Nil ist im Zentrum und dann für einige hundert Meter auf die eine Seite und andere Seite gibt es nur Grün zu sehen. Grüne Pflanzen Bäume mit Früchten, Bananenbäumen, Orangenbäumen, Palmen. Ist wirklich wunderschön. Aber sobald man sich ein bisschen weiter entfernt vom Nil, da ist nur Wüste. Nix. Nada. Nur Sand und Felsen, aber kein Leben. Und Ägypten ist so abhängig von diesem Nil, von diesem Quelle des Lebens. Und das hat mich total an Jesu Worte in Johannes daran erinnert, wo er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Genauso wie beim Nil, viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir seid ihr wie die Wüste, wie den Sand und die Felsen. Und als Fallstudie von dem möchte ich ganz kurz mein Volk Israel anschauen. Gott hat uns als Volk berufen, um Segen in die Welt zu bringen. Gott hat zu Abraham gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Später sagt Gott zu uns, ihr sollt ein Königreich des Priesters sein. Priester zwischen mir und der restlichen Welt. Und später nannte er uns ein Licht für die Nationen. Und teilweise haben wir das gemacht, aber meistens haben wir es nicht gemacht. Wir sind weg von Gott gerannt. Wir haben uns entfernt von der Quelle des Lebens. Und Gott erklärt, wie es ist. Er verwendet eigentlich das gleiche Bild in Jeremia Kapitel 2. Da lesen wir, und Gott spricht, ihr Himmel, entsetzt euch über solchen Verhalten, zittert und steht starr vor Staunen. In zweifacher Hinsicht hat mein Volk gegen mich Unrecht gehandelt. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie und graben sich stattdessen undichte Brunnen, oder eigentlich ist das Wort Zisternen, die das Wasser nicht halten können. Ich meine, was für ein Blödsinn. Warum würdest du das machen? Wenn du einem Ägypter sagen würdest, hey, stattdessen, dass du nah beim Nil bist, sollst du dich entfernen vom Nil und einfach große Löcher im Boden graben und dann kannst du Wasser abfangen, von wenn es regnet. Also coole Idee, oder? Der würde dich komisch angucken, oder? Aber trotzdem tun wir das. Wir entfernen uns von diesem Gott. Und wenn wir uns von ihm entfernen, verlieren wir unsere Identität. Wir verlieren das Wesentliche, von wem wir sind. Und das hat die Menschheit gemacht. Gott hat uns als Menschen geschaffen, um was Größeres zu tun, um was Wichtiges, um ihm zu dienen. Und wir haben gesagt, nein, wir wollen in deiner Stelle sein. Wir wollen Gott sein. Und das Resultat haben wir uns entfernt von ihm und wir haben unsere Identität verloren. Aber wenn wir zurück zu ihm gehen, ist er gnädig und barmherzig, lange zum Zorn, wie seine Unterschrift. Und plötzlich in dem Moment, wo du diesen Schritt machst, in seine Richtung, kommst du wieder in diese Beziehung mit ihm und du findest deine Identität wieder, wer du bist. Das Problem ist teilweise wollen wir Sachen für Gott tun. Teilweise wollen wir unsere Identität in dem finden, in dem, was wir für Gott tun. Das ist auch irgendwie falsch. Und Gott sagt darüber in Jesaja 66, und das, ich mag das. Der Himmel ist mein Thron. Das, was wir vorher im Video gesehen haben, Gott sitzt darauf. Gott sitzt darauf. Gut, er meint das wahrscheinlich bildlich hier, aber er ist größer dran. Alles, was wir wissen über die ganze Welt, das ganze Universum. Gott macht so. Wir sind, unsere Vision von diesem großen Gott ist einfach viel zu klein. Und was ist mit unserer Erde? Unsere Erde, worin wir leben und was wir so, wo wir denken, das ist so cool und so klasse und so echt super. Die Erde ist der Schemel für meine Füße. Schemel für meine Füße. Und dann das Lächerliche kommt danach. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Das ist echt verrückt, ne? Wenn wir denken, dass wir etwas für Gott machen können, das ist so lächerlich. Der Gott, der auf dem Universum sitzt und seine Füße auf die Erde stellt, und wir kommen und sagen, hey Gott, ich möchte etwas für dich machen. Nein. Denn dies alles hat meine Hand gemacht und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Es geht nicht darum, über das, was wir für Gott tun. Es geht darum, wo wir sind. Wo ist unsere Location? Wir sind in ihm, neben ihm. Und das ist hier jetzt die letzte Teil von dieser Stelle, was mich total berührt. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Zittert nicht vor Bomben, zittert nicht vor Raketen, zittert nicht vor Corona, zittert nicht für all diese schreckliche Sachen, die uns im Leben passieren können, sondern zittert vor meinem Wort. Weil er der Gott ist, der das ganze Universum geschaffen hat. Wenn wir deprimiert sind, wenn wir traurig sind, wenn es nicht mehr geht, wenn wir es nicht können, wenn wir es nicht schaffen, sollen wir nach oben schauen. Gott ist groß, egal was hier in unserem Leben passiert. Er ist groß in Kraft, er ist groß in Gerechtigkeit, aber er ist auch groß in Gnade. Und deswegen ist er auch richtig groß. Wir dagegen, wir sind klein. Aber in ihm finden wir unsere Kernidentität. Wir sind Himmelsbürger, wenn wir in ihm sind. In ihm finden wir auch unsere Berufung, auch unser Sinn und Zweck des Lebens, unsere Rolle für unsere Zeit auf dieser Erde. Ohne diesen Gott, diesen großen Gott, haben wir keine Identität, die hält. Ohne ihn können wir nichts tun. Wenn du diesen großen Gott noch nicht kennst, denn ich ermutige dich, komm zu ihm. Er hat nicht nur alles geschaffen, er hat auch dich geschaffen. Und er liebt dich. Und er hat eine Berufung für dich. Und er hat eine Identität für dich. Aber du musst zu ihm kommen. Du musst zu ihm kommen. Und wenn du heute hier sitzt oder online schaust und du ihn kennst, dann mag ich dich Mut machen, ihn noch besser kennenzulernen, dieser große Gott. Wirklich Zeit zu nehmen, zu reflektieren, wer ist er? Was hat er für eine Berufung für mich? Wie kann ich das entdecken? Was ist diese Rolle, die er für mich hat zu spielen? Du bist, wer du bist, weil er ist, der mit dir geht. Du bist, wer du bist, weil er ist, wie er ist. Ich möchte abschließen mit Paulus' Worte aus Römer Kapitel 11, Vers 36. Und wenn Paulus keine Idee hat, was er sagen sollte, dann sagt er dies. Und er sagt, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vater, du bist groß. Du bist der große Gott. Es tut mir leid, dass ich so oft dich so klein mache und ich mich dich auf die gleiche Ebene wie mich stelle und denke, dass ich vielleicht was für dich schaffen kann. Herr, danke, dass du diese Situation in Ukraine und Russland in deiner Hand hältst. Danke, dass es dich nicht überrascht hat. Danke, dass es Teil von deinem Plan ist. Danke, dass du trauerst über die Leute, die ums Leben gekommen sind. Du trauerst um die Aggression. Du trauerst um die Situation. Danke, dass du trotzdem alles verwenden wirst, um dich zu verherrlichen. Und du wirst alles zu Gutes wandeln, für die dich lieben. Herr, wir beten für unseren Brüder und Schwestern, die dort sind, die Angst haben, Herr, Bitte schenk du ihnen einen größeren Blick von dir. Herr, bitte mach, dass viele zum Glauben kommen an dich in dieser schwierigen Zeit, so dass du verherrlicht wirst, so dass du die Ehre bekommst. Und bitte schenk du uns ja, den Mut, näher zu dir zu kommen, dich besser kennenzulernen und anderen von dir zu erzählen, von diesem großen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. In Jesu Namen. Amen.